Jetzt gleich hören Sie ein Glaubenszeugnis. Es ist kein geringerer als der Präsident der Republik Ungarn, Janosch Ader, der gleich sein Glaubenszeugnis geben wird.
Liebe Gäste, dies sind besondere Momente. Wir werden gleich den Präsidenten der Republik Ungarn über seine Beziehung zu Gott sprechen hören. Janosch Ader verfolgt die Angelegenheiten des Kongresses seit Jahren und ist Vorsitzender des Sozialausschusses, der die Veranstaltung vorbereitet. Aus seiner Idee entstand das Buch Egrenésző, das heißt der Blick zum Himmel, eine Sammlung der schönsten Göttergedichte der ungarischen Literatur. Aber lassen wir ihn darüber sprechen. Jetzt kommt das Glaubenszeugnis von Janosch Ader.
Ja, der Vortragende ist auf dem Weg zum Rednerpult. Janosch Ader, Präsident der Republik Ungarn.
Ich denke, dieser Applaus war eher für Ferenc Csako. Ich begrüße alle ganz herzlich Kardinal Peter Erde, Eure Eminenzen, Patriarchen, Kardinäle, Eure Exzellenzen, Erzbischöfe und Bischöfe, sehr verehrte, hochwürdige Vertreter der Kirche und meine Brüder und Schwestern, liebe Gäste, meine Damen und Herren. Im Leben von uns allen gibt es unerwartete Ereignisse, auf die wir uns nicht vorbereiten können, die aber unser Leben prägen, entscheidend prägen. Und sie werden zu ewigen, ganz wichtigen Erlebnissen oder Erinnerungsbildern. Das kann eine Begegnung sein, eine Lebensgeschichte, das kann ein Vortrag sein oder sogar ein Kunstwerk. All die Eindrücke, die wir durch diese erleben. Warum ist es uns passiert? Warum hat es sich so ergeben? Warum haben sich die Geschehnisse so entwickelt? Warum ist es gerade uns passiert? Stellen wir uns oft die Frage. Das war ein Zufall, kommt die Antwort. Der Gott wollte es so, kommt die andere Antwort. Jetzt erzähle ich Ihnen drei Geschichten. Die erste als eine Frage und dann die nächste als eine Aussage. Und die dritte Geschichte kommt als etwas, worüber wir nachdenken müssen. Die erste Geschichte ist über einen Besuch im Vatikan und dann zweitens, wozu dient eine Stunde oder ein Unterricht in Rhetorik? Und dann Salvador Dali und Sándor Veres, ein Maler und ein Dichter, ein Bild und ein Gedicht. Und jetzt schauen wir uns mal diese Geschichten an. Im Herbst gab es einen offiziellen Besuch, auf den wir uns vorbereitet haben, und zwar nach Rom, in den Vatikan. Wenn es zu solchen offiziellen Besuchen kommt, bereiten wir uns auf die Thematik der Gespräche vor, das Protokoll, und natürlich gibt es immer die wichtige Frage, was für ein Geschenk wir den Gastgebern bringen sollten. Dann überlegen wir uns, was die früheren Gäste aus Ungarn schon gebracht haben, und dieses Mal haben wir dasselbe gemacht. Die Kollegen haben nach den Geschenken geschaut, und dieses Mal haben wir uns für zwei entschlossen, ein sehr schöne silbernen Kelch aus 1920 von Oskar Dajan Huber, einem sehr bekannten Meister. Und das andere war die Paulusbriefe auf Ungarisch. Da müssen wir wissen, dass Benedek Komjáti in 1953 diese veröffentlicht hat. Und es gab nur noch zwei Exemplare. Und eines davon ist zufälligerweise, ob es wohl zufällig war, aber vor einiger Wochen vor diesem Besuch fertiggestellt. Aber warum kam es dann zu drei Geschenken? Warum wurde Wasser zum dritten Geschenk? Diese Idee hat es klar gemacht, dass wir von einem der heiligen Brunnen aus Ungarn Wasser mitnehmen würden. Und nach Ungarn, in Ungarn gibt es nach der Wikipedia und nach den Wissenschaften noch mehr solche Wallfahrtsorte, wo es eine heiligen Quelle gibt mit heiligem, heilenden Wasser. Und jetzt die Fragen. Ist es ein Zufall, dass wir als drittes Geschenk Wasser aus Matrovere-Vicentkut mitgebracht haben? Wir hätten 26 andere Typen von Wasser mitnehmen können. Ist es ein Zufall, dass wir auf dem Weg nach Rom durch die Zeitungen blätterten und ich habe einen Artikel entdeckt, der darüber berichtete, dass es 2,5 Milliarden Forint dazu gewinnt wurden, diesen Wallfahrtsort von Matrovere Bay zu erneuern, zu restaurieren. Ist es denn Zufall, dass in dem Moment, wo ich meine Familie dem Papst vorstelle, er das Fläschchen mit dem Quellwasser öffnet und er mit dem Wasser aus diesem Fläschchen jedem ein Kreuz auf die Stirn zeichnet. Ist es denn Zufall, dass wir bei der Begegnung unter vier Augen das Thema der Schonung, der Verschonung der geschöpften Welt behandeln und den Schutz der Gewässer? Ist es denn Zufall, dass der Heilige Vater zum ersten Mal für die Öffentlichkeit formuliert, dass er eine päpstliche Enzyklika zum Schutz der Schöpfung veröffentlichen würde? Ist es denn Zufall, dass er über diese Absicht zum ersten Mal ich die Presse informieren kann? Wir hatten also diesen Besuch mit Papst Franziskus, und ist es dann ein Zufall, dass 10 Tage danach Viktor Orban sich verletzt hat beim Fußball? Und er hatte ganz ernsthafte Probleme dadurch, musste eine Krücke benutzen. Und ist es dann Zufall, dass er schon die Grundsteinlegung für Matrovere Vicentkut in seinem Kalender hatte? Ist es denn Zufall, dass er mich gebeten hat, ihn bei dieser Feier zu ersetzen? Und ist es denn Zufall, dass ich genau an diesem Tage einen freien Tag in meinem Kalender hatte? Als Erinnerung, also einige Tage nach der Sportverletzung des Ministerpräsidenten gab es die Grundsteinlegung. Ein bisschen später, 2 Jahre später, Pfingsten von 2015, erscheint die Enzyklika Laudato Si mit dem Untertitel Die Pflege unseres gemeinsamen Zuhauses. Und dann gibt die Sonnenhymne von Franziskus von Assisi über Bruder Sonne, Schwester Mond und die Mutter Erde und so weiter singt. Und unter ihnen gibt es auch junge Menschen, aber diejenigen, die Vertreter der älteren Generation sind, haben wahrscheinlich den Film von Franco Zeffirelli gesehen. Das ist ein Werk von etwa 50 Jahren, aber ich empfehle das auch den jungen Besuchern dieses Kongresses, diesen Film anzuschauen. Laudato Si. Auf Seite 142 finden wir das Gebet von Papst Franziskus, das ist wohl in der ungarischen Version. Gebet für unsere Erde. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt. Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind, in deinen Augen zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit sehen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Ich möchte nur noch einen Satz nochmals zitieren. Und wenn ich zum dritten Teil meiner Reflexion komme, vielleicht ist es nicht übertrieben zu fragen oder darum zu bitten, sich an diesen Satz zu erinnern. Wir sind in Einheit mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Zweiter Teil und zweite Geschichte. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass sich unser Leben beschleunigt hat und auch unsere Redeweise. Wir achten weniger auf die Regeln der ungarischen Grammatik, insbesondere auf die Tonbildung. Es ist also kein Zufall, dass Schauspieler Rhetorik, eine dafür geschaffene Ausbildung haben. Diese rhetorische Ausbildung ist sehr wichtig auch für die Politiker. Wenn jemand eine rührende Geschichte darüber sehen möchte, wie es geht, einen Sprachfehler zu überwinden und wie man dazu kommen kann, einen richtigen Satz zu formulieren, sollte sich den Film Die Rede des Königs über den Vater des jetzigen Königin Englands, Georg VI., anschauen, der davon handelt. Ich arbeite mit Agnes Schwodder als meine Lehrerin in diesem Bereich. Und manchmal ist der Unterricht sehr schwer, weil wir unbekannte Texte lesen, vortragen und interpretieren müssen. Es ist Prosa, das kann Gedicht sein. Wenn jemand sich auch vor die Probe stellen wollte, könnte Thomas Mann, Josef und seine Brüder vom Regal nehmen, beliebig aufschlagen und nach Sätzen suchen, die 28 Zeilen lang sind. Sie fangen oben auf der Seite, manchmal dauern bis zur nächsten Seite. In unseren Stunden haben wir oft Texte behandelt, die Gedichte sind oder Abschnitte aus Gedichten, Novellen, die sich mit der Schöpfung, mit Gott und dem Glauben befassen. Schon in meinem zweiten Zyklus als Präsident, ob das ein Zufall ist, vielleicht Idee Gottes, ist mir eingefallen, warum bereiten wir denn nicht ein Band vor, wo diese Gedichte oder ein Teil von ihnen zumindest versammelt zu lesen sind. Agnes war sehr offen dafür und sie hat sich begeistert dafür engagiert. Andras Kemény hat dieses Gedichtband ergänzt und auch editiert. Und das Buch heißt Egrenesö, auf den Himmel blickend, und mit Untertitel Die Präsenz Gottes in der ungarischen Dichtung. Wir haben dieses Buch mit Kardinal Peter Erdő der Öffentlichkeit präsentiert. Auf den Himmel blickend, Gegenwart Gottes in der ungarischen Dichtung. Im Sammelband haben die Verfasser
solche Gedichte versammelt, die durch diese Personen also ausgewählt wurden, die unterschiedlich sind in Denkweise, Religion oder ihre Rolle. Es gibt geistige Kämpfer, Psychologen unter ihnen, verschiedene Gläubigen, offene Glaubenszeugen und auch welche, die ein bisschen beängstigt zweifeln. Es gibt verschiedene Einstellungen von ihnen, klar formulierende oder klare Fragen stellende Personen. Einige, die Vorwürfe machen oder nach Stille, nach Ruhe suchen. Der Verfasser hat diese Gedichte um 7 Themen versammelt. Suche, Gemeinschaft, Trost, Wissen, Schaffung, Tod und Geheimnis. Noch einmal eine Bemerkung. Nicht alle Göttergedichte von Ungarn sind in diesem Band enthalten. Die ungarische Literatur ist viel reicher als das. Agnes Vardas hat mir in der ersten Unterrichtsstunde beigebracht, dass wenn ich ein Gedicht aufsage, das sollte immer wie eine Prosa aufgesagt werden. In diesem Band gibt es mehrere Gedichte von Attila Joseph. Nicht alle Göttergedichte von Attila Joseph sind natürlich darin enthalten, aber die hier Anwesenden erinnern sich vielleicht noch an die Zeiten im Gymnasium oder Grundschule, wo man über Attila Joseph als über einen Proletarpoeten lernte. Und diese Göttergedichte waren überhaupt nicht Teil der Unterrichtsstunden, aber aus den Gedichten im Band habe ich das Gedicht von Attila Joseph Gott steht stets hinter meinem Rücken ausgewählt. Gott stand stets hinter meinem Rücken hier und ich umfuhr die Welt schier ihm zuliebe. Ich kroch auf den Vieren. Mein Stand, mein Gott blickte nieder und hat mich nicht gehoben. Durch diese Freiheit ward mir kundgetan, Kräfte richten mich noch in mir nach oben. Er half, indem er keine Hilfe mir zumaß. Er flammte, Asche konnte er nicht fassen. So viel der Wahrheit maß, so viel der Liebe maß. Er ist mit mir, doch nur durch mich verlassen. Schwach ist mein Körper, Schrecken schütze ihn. Doch der Ersehnten harre ich froh entgegen, dieweil mit mir ist hier der treue Sinn, in diesem hohlen All der Welt zugegen. Als dieses Band erschienen ist, am Ende des Jahres, und zwar jedes Jahr, zur Zeit des Advents, die Bischöfe in Ungarn und dann auch die Bischöfe außerhalb der Grenzen von Ungarn haben einen Empfang. Ministerpräsident, Präsident der Nationalversammlung und ich sind dabei. Und da hatten wir auch eine solche Begegnung, als dieses Band erschienen ist. Kardinal Peter Erdő, István Szabó, reformierter Bischof, war auf meiner linken Seite. Und ich habe mit großer Begeisterung Bischof Szabó informiert, dass dieses Band erschienen ist. Und ich habe ihm gesagt, dass eines meiner Lieblingsgedichte dieses Gedicht von Attila Joseph ist. Und ich habe die ersten 2 Zeilen zitiert. Gott stand stets hinter meinem Rücken und ich umfuhr die Welt um ihn. Und Bischof Szabó schaute mich an und sagte nur so viel. Und warum hast du dich nicht umgedreht?
Wir kommen jetzt zum dritten Teil. Meine ursprüngliche Absicht war es, dass ich die Frage beantworte, wie ein Maler und ein Poet mit seinen künstlerischen Mitteln die gleiche Antwort geben. Und ich habe mich vorbereitet auf die heutige Begegnung und dann kam mir die Idee, dass die Anwesenden vielleicht sich dafür für das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft interessieren. Und daher, vielleicht ungewöhnlich, beginne ich mit einem Umweg. Tamás Freud, ein Wissenschaftler, er ist ein gläubiger Wissenschaftler, er ist Bremen-Preisträger, er ist Hirnforscher und auch Präsident der Ungarischen Wissenschaftsakademie. In einer Rede analysiert er auch, welche wie kompliziert die Nervenzellen arbeiten müssen, damit ein Musikstück entstehen kann. Und ich habe mich an diese Rede erinnert und so habe ich mir die Frage gestellt, wie entstand das Leben? Wie wird aus anorganischem Stoff organischer Stoff? Das heißt, wie entstehen Lebewesen? Wie wird aus Einzellern, wie kommt es zum Hirn? Kann man die Theorie der Evolution vereinen mit der Schöpfungsgeschichte? Allen fällt eigentlich Charles Darwin ein, wenn man an die Evolution denkt. Und viele berufen sich auf ihn, die die Schöpfungsgeschichte der Bibel für lächerlich halten oder für lächerlich machen wollen. Aber vor 3 Jahren erschien auf Ungarisch ein Buch von Francis Collins. Das heißt, das Alphabet Gottes. Man muss von ihm wissen, dass er ein Biochemiker ist, Genetiker, ein Leiter des Human Genome, was eigentlich das menschliche Hirn sozusagen abbilden möchte. Nun, die Herausgabe dieses Buches, dazu schreibt die Widmung Thomas Freund, also dieser ungarische Wissenschaftler, und da wird genau der Gedanke von Darwin hervorgehoben, wo der Satz, der von den Darwinisten und die Schöpfungsleugner nie erwähnt wird. So, Darwin erklärt nämlich in diesem Satz, ist das nicht großartig, diese Ansicht, dass der Schöpfer das Leben mit all den Fähigkeiten ursprünglich in einer geringer Zahl nur gegeben hat und vielleicht nur in einer Sache und von diesem ganz einfachen Ursprung entstanden, entwickelten sich so viele wunderbare Formen und entwickeln sich noch weiterhin an diesem kleinen Ursprung. Auch Sie haben diesen Satz noch nie gehört, oder dieses Zitat? Also seine theistische Evolutionstheorie legt er dann Thomas Freud aus. Gott. Die Gesetze und die Dimensionen, die Konstanten in Form von Zufällen, ist das Konstante immer dabei. Oder anders ausgedrückt. Das Weltall ist durch ihn und in ihm. Und später lesen wir in dieser Rede, ich bin der Ansicht, dass das menschliche Hirn ist inzwischen in der Lage, den göttlichen Geist zu empfangen, die moralischen Gesetze, das Wissen um Gut und Böse und all das, das Willen und auch die Existenz unseres Lebens und den schaffenden Gott, den schöpferischen Gott zu kennen. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt seid ihr Zeugen davon, dass hier ein Umweg zum Hauptgedanken wird. Aber lasst uns jetzt wieder zurückkehren zur Kunst. Wie lautet da eigentlich die eigentliche Frage? Darf denn Salvador Dali und Sándor Vörös, der ungarische Dichter, die gleiche Botschaft haben? Dürfen sie denn ein Dichter und ein Maler, ein Bild und ein Gedicht, dürfen die gleiche Botschaft haben? Das ist ein bisschen entfernt vielleicht zu sehen. Aber wenn wir dieses Gemälde von Salvador Dali uns anschauen, und ich bin natürlich kein Kunsthistoriker, ich möchte nur einige Impressionen von mir mitteilen, wenn Sie das Bild anschauen, mir fällt zuerst auf, dass Christus in den meisten Gemälden, Christus am Kreuze, meistens auf einem Kreuz zu sehen ist, das in die Erde gesteckt ist. Man sieht immer auch den gebrochenen Körper, das leidende Gesicht, aber hier ist das nicht der Fall. Das Bild im Jahre 1951 entstanden ist, sieht man das Schrecken der Kreuzigung, die Kraft der Auferstehung und auch das Mysterium der Himmelfahrt. Da sieht man auch die Bote und die Apostel und da ist auch der Fels, der Felsen, auf dem die Kirche gebaut wird. Und da ist auch Jesus, der zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt. Aber auch trotzdem er mit seinen Jüngern bleibt. Ich weiß nicht, ob Sándor Vörös, der ungarische Dichter, das Gemälde von Dali kannte, aber er hat ein Gedicht geschrieben, Kreuz Silhouette heißt das Bild, aber das, ich meine, das drückt das Gleiche aus. Das ist das Eröffnungsgedicht dieses Bandes, Sándor Vörös, Kreuz Silhouette. Weil der Körper ist gebrochen. Der Weg führt in 2 Richtungen und du bist frei, frei. Der untere Zweig des Kreuzes zeigt auf den Boden. Mach dir die Mühe, hier einen Brunnen zu graben. Sieh dein Gesicht da drin. Meine Damen und Herren, und sie wird auch gefährlich sein. Mehr als 30.000 Landsleute sind schon durch die Pandemie gestorben, hauptsächlich ältere Leute, aber auch junge Leute. Mehr als 600 Familien gibt es, wo Kinder unter 18 Jahren ihre Eltern oder Elternteile verloren haben. Etwa 1.000 Kinder sind verwaist. Aus den Medien kennt man einige tragische Fälle. An einem Aprilabend hielten wir uns mit meiner Frau darüber, dass man etwas tun sollte. Lasst uns eine Stiftung gründen für die Kinder, die verwaist sind, um sie zu unterstützen. Denn die Anwesenheit der Eltern ist nicht ersetzt werden, aber andere Hilfen, materielle und juristische Hilfen, können wir gewähren. Also von Anfang an war es klar, dass es sich nicht um eine einmalige Hilfe handeln sollte, sondern um eine laufende Unterstützung. Und das bedeutet für eine Stiftung eine langjährige Arbeit. Meine Frau nahm die Koordination dieser Stiftung an. Aber wie soll die Stiftung heißen? Wir hatten 25 bis 30 Ideen gehabt, bis eine meiner Mitarbeitern einen Vorschlag hatte. Die Stiftung soll heißen, nach István Regőci genannt werden. Hier sehen wir das Foto von István Regőci. Über Pater Regőci muss man wissen, dass seine Familie sehr verarmt war ab dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und er kam ins Kinderheim. Dann wurde er in Pflege genommen und lernte Flämisch, lernte Belgien und wurde dann zum Priester geweiht. Er ließ Kirchen bauen, er ließ Waisenhäuser bauen, um viele Kriegsweisen zu pflegen. 1949, unter falscher Anschuldigung als Teil der Konzeptionsprozesse, wurde er verurteilt und er saß bis 1953 im Gefängnis. 1969 wurde er wegen illegaler Pressetätigkeit zu 20 Monaten verurteilt und davon hat er 13 Monate tatsächlich abgesessen. Die Weißen, die er erzogen, nannte er Adlerssöhne, Adlersjünger. Er schrieb auch darüber in seiner Autobiografie über seine Leiden und er starb mit 97 Jahren. Nun, er wurde der Namensgeber unserer Stiftung. Seit der Eintragung, Registrierung der Stiftung haben wir herzerreißende Geschichten erlebt. Drei von ihnen möchte ich kurz erzählen. Ehemann, dessen Frau schwanger ist, wo sie infiziert wird, die Frau stirbt. Das Kind in ihrem Leib wird gerettet. Der Ehemann hat 7 Kinder, unter ihnen diesen Säugling, erzieht alleine. Ein 18-jähriger junger Mann verliert die Mutter. Der Vater ist schon früher gestorben. Großeltern gibt es nicht. Dieser junge Mann bleibt ganz alleine. Er wird zugelassen zum Medizinstudium. Und eigentlich müsste er nur von diesem sogenannten Waisenzulage leben. 4 Geschwister, alle noch minderjährig. Sie haben ihre Eltern früher verloren, die Großeltern haben sie erzogen. In der Pandemie haben aber auch beide Großeltern das Leben verloren. Eine Tante nahm sie zu sich, aber die Wohnverhältnisse waren sehr eng. Nun, wenn jemand karitativ tätig ist, selbst bei bestem Willen stellt sich oft die Frage, machen wir das richtig? Gewähren wir die richtige Hilfe? Unsere Hilfe bekommen wirklich die Notdürftigsten. Kommt die Hilfe rechtzeitig? Reicht die Hilfe aus? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Und all das ermuntert uns zu weiteren Arbeit. Es ist gut, wenn wir Feedback bekommen. Nicht unbedingt Danke. Dank sagen tut natürlich auch gut. Eine Frau, die verwitwet ist, ich zitiere aus ihrem Brief. Sehr geehrte und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kalender zeigte den 8. März, das war der internationale oder der Weltfrauentag, aber dieser Tag wird nie wieder davon handeln. mein Corona-Test wurde positiv und tagelang war ich schwer krank. Danach auch mein Mann. Ich überlebte, mein Mann nicht. Nach 25 gemeinsam verbrachten Jahren bin ich alleine geblieben mit unserem 16-jährigen Sohn. Unser Leben war in Trümmern. Und ich habe das Gefühl gehabt, es geht gar nicht weiter. Und trotzdem, ich bin Gott so dankbar, dass ich erleben durfte, was Endre Oddi, ungarischer Dichter, in dem Gedicht so schön beschreibt und erklärt. Ich zitiere jetzt ein Gedicht von Endre Oddi, des Herrn Ankunft. Und zwar, als ich verlassen war, als ich taumelnd meine Seele schleppte, umarmte mich Gott still und unerwartet. Nicht mit Posaunen kam er, sondern er kam mit echter Umarmung. Soweit ein Zitat. Das Gedicht ist übrigens in diesem Band ebenso zu finden. Nun, diese verwitwete Mutter, als ob sie die Gedanken von Imre Oddi in prosaisch vorgesetzt hätte, setzt ihren Brief so fort. Er kam und gewährte mir die Gnade, dass ich erfahren durfte, wir sind nicht allein. Gott schickte seine Engel zu mir. Manche haben mich nur still umarmt, andere beteten mit mir zusammen und sangen mit mir zusammen. Es gab welche, die einfach still zugehört haben. Andere nahmen mich an die Hand und führten mich. Und manche umarmten mich durch aktive Hilfen und Taten. Was ist die Lehre aus diesen Geschichten? Welche Schlüsse zieht man aus diesen? Manche denken, dass Gott ihnen in der Form hilft, dass Gott sich hinsetzt zu ihnen auf die Bank oder an der Straße auf sie zugeht und fragt, wie kann ich dir helfen? Die Suche nach Gott, die Annahme Gottes, bedeutet aber eine Aktivität. Man kann nicht passiv bleiben. Zeichen bekommen wir alle. Es liegt nur an uns, ob wir das als Story verstehen oder als eine Lehre, als eine Parabel. Ob wir das als Zufall betrachten oder Gottes Werk da drin sehen. Mein Zeugnis lautet, wenn du nach Gottes Gesetzen lebst, wenn du mit deinen Talenten gut umgehst, mit all den Talenten, die du bekommen hast, wenn du nicht in physischer Realität, aber in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinen Taten nach Gott suchst, dann wirst du auch Gott finden.
Das war das Glaubenszeugnis des Präsidenten der Republik Ungarn, Janosch Ada.